Sie kommen, sie kommen!
Wer? Die ganzen nicht bezahlten Autoren, die ihr Geld wollen?
Nein, viel schlimmer!
Die Steuerprüfer?
Nein, die Wikinger!
Einen wunderschönen guten Morgen da draußen an alle Wikinger, Waliser, Scotsmen und Northumbrians, weil wir kommen da gleich noch dazu. Und hallo Christoph.
Hallo liebe Zuhörer, hallo Jörg.
Ja, wir haben heute in Kürze Creative Assembly zu Besuch. Die werden wir dann auch gleich in den Podcast einbauen. Aber erstmal unterhalten wir uns darüber, lieber Christoph, was haben wir gespielt?
Das waren bei mir in den letzten Tagen hauptsächlich drei Spiele. Zum einen Kingdom Come Deliverance. Das ist so ein typisches Spiel. Man nimmt sich vor, endlich mal weiterzukommen und dann versackt man doch wieder in irgendwelchen Nebenaufgaben, hat drei Stunden rum und irgendwie hat man das Gefühl, nichts geschafft zu haben. Das hatte ich das letzte Mal so extrem das Gefühl bei Skyrim, glaube ich. Bei Witcher 3 natürlich auch noch. Macht mir weiterhin Spaß, bis auf die Aufgabe, die ich jetzt gerade hatte. Ich musste die Nachtigallen im Wald sammeln, wer es schon hatte, also fangen.
Nee, ich spoiler nix.
Auf jeden Fall, zum Glück wusste ich durch einen Kommentar in unseren, unter einem Test, glaube ich, oder unter einem Let's Play, irgendwo stand auf jeden Fall diese Quest auch schon mal beschrieben. Und dadurch wusste ich glücklicherweise, was ich so ungefähr zu tun habe, weil das Spiel gibt einem da leider nur wirklich minimale Anleitungen. Als zweites habe ich gespielt Owlboy. Hatte ich mich vorher drauf gefreut und dann hat es der Dennis ja letzten Monat getestet und sagte schon, ja, so toll, wie ich es erwartet hatte, war es dann leider doch nicht. Und das kann ich jetzt eigentlich auch nur sagen, mich macht die Story jetzt in der ersten Stunde kein bisschen an, kommt mir irgendwie alles so ein bisschen sehr kindisch vor und sehr simpel alles erzählt. Das Gameplay hat bisher auch noch nicht irgendwie gezeigt, was es wirklich drauf hat, wenn es das denn hat. Ich werde bestimmt noch mal 1-2 Stunden weiter reinschauen, aber wenn es mich bis dahin nicht fesselt, dann ist es leider für mich eine kleine Enttäuschung. Und als drittes habe ich einen Xbox-Titel gespielt, und zwar Black auf der Xbox One. Das ist im EA Access-Programm mit drin. Wollte ich damals auch immer mal gespielt haben. Das Problem war, 2006, als es rauskam, war ich noch PC-only. Nee, war ich nicht. Ich hatte sogar eine Xbox. Aber ich habe Konsolenshooter damals mit Pad gehasst. Und damals hätte man nicht erzählen dürfen, dass ich heute wirklich lieber an der Konsole als am PC spiele. Hab's jetzt mal angefangen, so ein bisschen nachzuholen. Die Grafik, die finde ich, die macht auch, also dafür, dass Original Xbox-Grafik ist, macht die auch heute wirklich noch was her. Nur das Gameplay natürlich, da merkt man dem ganzen Ding schon die 12 Jahre oder die 11,5 Jahre, die es mittlerweile auf dem Buckel hat, deutlich an. Und ich glaube, Call of Duty 2, das kam ein Jahr vorher, 2005 müsste das gewesen sein, 2007 kam dann Call of Duty 4. Daran kommt es nicht ran. Aber es ist ein netter Militärshooter, ziemlich linear bisher und kann man sich mal anschauen, aber nichts, was man unbedingt heutzutage nachholen muss, wenn man es nicht gespielt hat, glaube ich.
Und übrigens, es gab einen Körpertausch und Seelenwanderung, also der endlose Monologe haltende ist jetzt der Christoph neuerdings, weil ich in ihm drin stecke und er in mir, aber nicht so wie ihr.
Das macht mir gerade erstens Angst und zweitens waren das gerade mal 3 Minuten.
Ja. Für mich fühlt es sich an wie 30. Kingdom Come Deliverance habe ich nicht weitergespielt, seit den 3 Folgen, die ihr vielleicht schon gesehen habt. Ich spiele jetzt heute die nächsten, ich denke auch wieder 3 Folgen. Und erstmals mit Safe-Mod und bin mal gespannt, was so passiert. Ich habe jetzt den Prolog hinter mir, habe mich bislang sehr gut geschlagen, muss ich sagen. Also jeden Kampf mit einem Streich gewonnen. Mal sehen, ob bis auf den Faustkampf, mal sehen, ob das so bleibt. Und ich habe echt ein bisschen Schiss vor zu vielen Bugs, weswegen wir jetzt eben auch den Safe-Patch installiert haben. Und vor allem möchte ich auch dann aufhören können, wenn ich möchte und nicht, wenn das Spiel das beschließt. Aber da könnt ihr euch schon morgen früh auf die nächste Folge, nämlich die 4, freuen. Und man kann immer noch spenden, wer sie dann sofort sehen möchte, wer weitere Folgen freischalten möchte, kann das jederzeit tun. Ihr könnt aber auch warten bis zum, spätestens, glaube ich, 13.04., wo dann entschieden wird, wie viele Folgen es insgesamt tatsächlich geben wird zum Stichtag und zur Stichstunde. Ja, und dann habe ich gespielt Into the Breach und Ja, gehe mit dem schönen Testvideo vom Hagen weitgehend konform, bis auf eine Kleinigkeit. Also er spricht schon die richtigen Probleme an. Ich bin auch Gott froh, dass wir nicht wie diese Verrückten da draußen da die Neuner gezückt haben. Also manchmal fragt man sich echt, spielen die Leute nur noch 3 Stunden für ihre Tests und oder ist alles, was Indie und hässliche Pixelgrafik hat, automatisch super? Also ich finde die 8.0 völlig gerechtfertigt. Vielleicht hätte man auch 7.5 geben können, aber wirklich, also ja, nee, wahrscheinlich würde ich auch die 8 geben. Aber das Ding ist doch arg zufällig. Und zwar nicht, wenn dann mal alles auf dem Bildschirm positioniert ist, dann kann man es doch weitgehend wie Schach sich durchdenken. Aber halt auch nicht ganz, weil es ist ganz entscheidend, dass man keine Gebäude zerstört bekommt, weil die stellen quasi die Hitpoints deines Spielstands dar. Das nennt sich Energy Grid. Man braucht 1-2 Partien, bis man es kapiert. Jedes zerstörte Haus kostet dich 1 Grid. Wenn Grid gleich 0, dann hast du verloren und Spiel endet. Und es gibt aber die Grid Defense. Die kannst du steigern, indem du die Energy Grids überlädst sozusagen, auch durch bestimmte Anführerfähigkeiten und dann wird halt letzten Endes immer gewürfelt und ich hatte schon Partien, da hätte ich eigentlich wirklich den Hintern versohlt bekommen müssen in einer Map, aber ich hatte 2-mal Glück und es ist kein Schaden entstanden am Gebäude, dann hatte ich wieder Maps, da passieren ganz schlimme Dinge oder ja, du bist auch in Situationen, wo du echt nicht gewinnen kannst oder zumindest keine Verluste am Grid oder deinen Leuten vermeiden. Also es hat doch eine stärkere Zufallskomponente, als man erst denkt. Und was halt auch Hagen angesprochen hat, die Langzeitmotivation. Die ersten 3-4 Stunden ist sie gigantisch. Und dann ist sie nochmal so etwa 6-8 Stunden groß, weil dann hast du wahrscheinlich das Spiel zum ersten Mal gewonnen auf Normal oder warst zumindest nahe dran. Vor allem hast du dann alle 5 Inseln gesehen, die es insgesamt gibt und auch alle Gegnereinheiten, vielleicht eine Variation, die aber immer gleich abgespult werden, vielleicht nicht. Und von da an, muss man sagen, geht's eigentlich nur noch drum, die ganzen Squads freizuschalten. Also es gibt 8 Squads, so 3er-Teams im Spiel und die spielen sich auch wirklich schön unterschiedlich. Die einen setzen auf so das indirekte Umplatzieren von Gegnern, die sich dann gegenseitig töten. Die anderen sind so ganz klassisch Artillerie, Nahkämpfer, Panzer. Und das ist wirklich sehr schön. Und du brauchst halt, um die freischalten zu können, Goldstücke und die verdienst du dir durch Achievements. Das heißt, nach so etwa ja den ersten 8-10 Stunden musst du halt ein Interesse haben, die Achievements zu schaffen und diese ganzen fehlenden Squads noch freizuschalten. Und das ist dann eigentlich die letzte Motivation. Und das dauert bestimmt eine gute Weile, aber ich glaube nicht, dass sich das Spiel ansatzweise vergleichen lässt in der Langzeitmotivation mit dem Vorgängertitel FTL, weil es da einfach viel mehr durch Zufallsereignisse Dinge gab, die man auch nach 10, 15 Stunden das erste Mal gesehen hat, Waffen, die man zum ersten Mal gesehen hat. Und dann natürlich auch da als Langfristelement dir die Schiffe und die Schiffsvarianten freizuschalten. Also da ist das Into the Breach dem FTL wirklich unterlegen. Aber ich habe gestern Abend, also am Sonntag, erfolglos 3-mal versucht, ein bestimmtes Achievement zu bekommen mit dem Blitzkrieg Squad. Das ist dann auch lustig, dann gibt's immer so Einblendungen über den Gebäuden. Hello, Blitzkrieg! Damit meint's natürlich die Squad. Und naja. Und ich habe beschlossen, dass ich das versuche, quasi für euch live zu schaffen. Ich zeichne einfach auf meinen Versuch oder meine Versuche. Ich gebe mir 1 Stunde Zeit, vielleicht nennen wir das auch die Stunde des Kritikers oder die Stunde danach, weil ich habe es wirklich schon die 8 Stunden oder so, müsste ich auf dem Dings haben. Bin ganz knapp gescheitert im Endkampf, muss ich zugeben. Ich habe ihn noch nicht geschafft. Wer den kennt, weiß, dass das nicht unbedingt eigenes Versagen sein muss. Und das nehme ich auf und ihr könnt mir dabei zuschauen. Und zwar ist dieses Achievement das 30-Minuten-Achievement. Dazu muss man die ersten 2 von 4 Inseln in 30 Minuten Spielzeit schaffen. Und das ist schon hart. Also ich brauche in der Regel so 40 bis 50 Minuten dafür. Und das heißt im Prinzip, dass du nicht nachdenken darfst, sondern mehr instinktiv ziehen musst. Und das wird bestimmt lustig. Und man wird auch sehen, wahrscheinlich starte ich dann die ersten 5 Partien nach 10 Sekunden neu, weil es gibt wirklich ganz unterschiedliche Konstellationen von Maps, die werden ja prozedural generiert, aber auch, wo du deine Leute hinstellst, wo der Gegner hinzieht, zieht der auf einer Minenkarte drei von seinen vier Anfangstypen sofort mal auf eine Mine oder zieht er keinen einzigen auf die Mine. Also es ist wirklich letzten Endes doch sehr viel Glück und Pech dabei, aber genau das macht spannend, dass wir die spielen und vielleicht habt ihr Spaß dran, dann bringen wir das, ich würde mal sagen, morgen. Und damit sind wir bei der Vorschau. Und für heute, Donchi. Für heute sogar?
Ja.
Okay, dann bringen wir es noch heute. Klar, ich brauche ja nur eine Stunde.
Weil morgen haben wir was anderes. Morgen geht's ja mit deinem Let's Play weiter.
Ah, morgen geht's mit Kingdom Come Deliverance weiter, genau. Morgen, Freitag, Samstag sind dann die nächsten Folgen, entsprechend für Nichtspender, jeweils um 48 Stunden nach Veröffentlichung versetzt. Und am Mittwoch kommt dann von dir wahrscheinlich...
Ja, Bravo Team, das VR-Spiel von den Until Dawn-Machern, die ja zuletzt auch Inpatient gemacht haben. Die haben ein weiteres VR-Spiel mit Bravo Team in der Pipeline. Ist ein Koop-Shooter, den man aber auch alleine spielen kann, im Militärsetting. Du hast ihn ja auch auf der Tokyo Game Show gespielt, ich letztes Jahr auf der E3. Nettes Fortbewegungskonzept, weil man sich nicht frei in der Gegend bewegt, sondern immer so von Hotspot zu Hotspot, ja, teleportiert letztendlich.
Ja, aber genau zwei Sachen. Das eine ist, du hast doch immer so 2 bis 4 oder gar 5 Hotspots, wo du dich hinbewegen kannst. Also gehst du auf der Golden Gate Bridge links über die Autowracks oder rechts oder in der Mitte durch einen, keine Ahnung, LKW samt Anhänger, der da stehen geblieben ist. Und dieses Versetzen von einem Punkt zum anderen wird eben durch ein kurzes Umschalten in die Third-Person-Perspektive erreicht. Das ist zunächst sehr verwirrend, wenn man aber kapiert hat, man sieht sich selbst rennen, hilft's doch bei der Übersicht und ich glaube, es vermeidet auch Übelkeit.
Ja, definitiv. Das ist der Grund, warum die das gemacht haben, vermute ich auch mal.
Ja. Und ja, ließ sich gut an. Gucken wir mal, wie es dir dann im Test gefällt. Und dann kommt am Donnerstag vermutlich die nächste SDK auch schon, nämlich Fortnite im Battle Royale Modus.
Ja, ich habe es bis heute immer noch nicht ausprobiert. Ich mag diesen Comic-Look nicht, aber was ich da bisher gesehen habe, das sieht ja wirklich sehr, sehr nach PUBG aus, ne? Also selbst oben der Kompass und alles.
Ja, aber es ist ja, also Fortnite war ja ein Minecraft Third-Person-Shooter-Kombi-Dingens, das keinen Menschen interessiert hat. Und dann kam ja PlayerUnknown's Battlegrounds raus, oder Poops, wie ich es nenne, und also PUBG. Und dann haben sie ganz schnell den Battle-Royale-Modus reinprogrammiert und jetzt hast du eben PUBG plus Minecraft. Das heißt, du kannst durch Wände dich durchfräsen, du musst auch Ressourcen sammeln. Wenn man Spieler, die es können, zuguckt, zum Beispiel nachdem sie einen abgeschossen haben, dann hat man automatische Kamera auf sie, dann bauen die sich wirklich in Sekundenschnelle so richtige Verteidigungsstellungen dahin. Und also es ist schon ausreichend anders dadurch und seien wir mal gespannt, wie Heinrich und ich das empfinden werden, im Koop-Spiel natürlich.
Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass das Ur-Fortnite, also die ganz normale Fortnite-Version, erst nach PUBG rauskam. Die haben dann trotzdem nach den Battle-Royale-Modus
gekommen. Das weiß ich
nicht. Das müsste im August gekommen sein oder im Juli und PUBG kam ja letztes Jahr März oder April.
Ja. Genau, und dann steht diese Woche noch an wir gegen Just Dance 2018.
Gegen.
Ja, oder wir gegen die Würde oder die Selbstachtung. Das ist zuletzt, war schon mal geplant, ist dann gescheitert, weil es einem von uns nicht so gut ging an dem Tag. Dann will man ihn nicht noch rumhopfen lassen und die Berufsgenossenschaft sperrt einen dann ein. Und das wird gleichzeitig das vorletzte unserer Bringschuld-Nemesis-Verzweiflungsvideos aus der Weihnachtsaktion 2018 sein. Was dann noch fehlt, das bringen wir dann wahrscheinlich im April, um es ein bisschen unterschiedlich zu platzieren, ist mein Video, dass ich mit Wet the Sexy Empire drehen darf, weil sich da einige Menschen einen Erkenntniserwinn davon versprechen. Und es gibt ansonsten natürlich noch ein paar andere Gegenleistungen. Wir hatten auch für die Superspender bestimmte Sachen ausgelobt. Da wurde jetzt von Olfas der Test-Joker schon gezogen, und zwar für
Moss.
Letzte Woche, schönes Spiel, und hätten wir wahrscheinlich wirklich nicht getestet. Ist auch ein relativ kleines, aber feines Spiel. Dadurch seid ihr in den Genuss dieses Titels gekommen für PSVR und es steht unter anderem jetzt an eine Teilnahme an der Redaktionskonferenz und wahrscheinlich als nächstes, und davon werdet jetzt eher nichts mitbekommen, außer dass derjenige dann, also der Kriesing ist das, in der Redconf für dich dabei ist und auch so ein bisschen mitentscheiden darf, was wir machen die Woche. Und der Elfand, der wird wahrscheinlich nächsten Montag zugegen sein, ein Thema vorschlagen für das Thema der Woche, das wir heute schon haben mit dem Besuch von Creative Assembly und Thrones of Britannia, und wird dann auch mitdiskutieren. Und da könnt ihr euch drauf freuen. Sonst haben wir auch noch ein, zwei Sachen, eine Stunde Kritiker darf noch genannt werden und so. Also es wird schon noch ein bisschen was aufgrund der Weihnachtsaktion 2017, natürlich nicht 18, passieren. Wir haben übrigens hier einen Fehler in der Vorschau, das ist natürlich die Weihnachtsaktion 17. Ja, dann können wir, bevor wir zu den User-Fragen kommen, glaube ich, die Gäste hereinbitten oder den Gast. Also wir haben drei Besucher, einen davon holen wir uns jetzt hier vors Mikrofon und reden über das Total War Spin-off Thrones of Britannia, das, glaube ich, am 13. April oder so rauskommen wird. Ja, und jetzt zum versprochenen Stargast. Wir haben nämlich heute Creative Assembly hier. Ich habe jetzt etwa 2 Stunden zugeguckt, noch selbst gespielt bei Thrones of Britannia. Und jetzt ist der James Given in der Leitung, Community Manager bei Creative Assembly seit 4 Jahren. Hello James, nice having you here.
Hello, I'm James Given. I'm over here in Germany doing a press tour for Thrones of Britannia. So showing off the game and getting everyone's hands on with it.
So how do you like the weather in Germany right now?
It's a lot warmer than it is in the UK at the moment, so that's pretty good.
Thrones of Britannia goes back to the 4 turns per year seasonal system, which I like, because you've got a changing battle map and you have got the seasons, obviously. And I think you even have to worry about the cold weather in the north.
Obviously seasons are a big thing. UK, the British Isles, you know, kind of famous for that kind of rolling weather. So the further north you get, it's obviously going to be a lot more snow. But, you know, there are some factions that are able to deal with it slightly better than others.
Also es sind wieder Jahreszeiten drin und man muss sich vor der Kälte fürchten. Und I think the Scots, they actually have some suturer kind of building trait, so they do not need to worry about the weather so much.
Yeah, that's true. So the Scottish faction, one of the Scottish factions, are able to deal with the cold weather a lot better.
Yeah. Thrones of Britannia is a new kind of spin-off in the series. You are focusing more on a shorter period of time, but you are doing that in much detail, I think. I try to count the provinces, but it must be like 100 or so in the map, including Ireland and Scotland. Is that right?
So the map of British Isles we have in Thrones of Britannia is the largest we've got for Britain, the most detailed. When we were first doing our kind of like press tour, we were showing off Ireland with the faction Mead, which is like central Irish faction. And you could be completely lost in just Ireland alone, let alone England, Wales and Scotland. And the amount of factions we've got there and a lot of settlements we got there, it's huge. And you can be completely lost in conquering it or defending it.
Also er sagt, er hat wahrscheinlich die größte Karte, die sie jemals hatten in Thrones of Britannia, und dass man allein in Irland sich schon verlieren kann. I got the impression that Ireland may be around the size the Viking invasion add-on for the original medieval game had, all in all.
I mean, it's been a very long time since I played the Viking invasion for the original medieval. I think that was what... 2002, 2001? That was a long time ago. So I can't in my head put them together. But, you know, Ireland itself is a massive own area to play in. And, you know, that's the kind of thing we're going for with Thrones of Britannia. You know, making sure that every one of the factions and cultures have their own unique playing area.
There will be 10 factions in the game, playable faction, a lot of minor factions too. And they will be split between 5 cultures, I think, like the Vikings. But there are, I think, 2 Viking cultures. One is settled already, or is that wrong?
So we have a wide variety of factions in Total War, Thrones of Britannia. They're all kind of, you've got kind of like the Saxon factions, the Gaelic and Celtic factions, and the Vikings as well. And you they'll all be at different stages of development in kind of what they were doing historically at the time. Like some were starting to settle and some were still raiding, or some were becoming their first steps towards what would become a nation, like the Welsh or the Scottish.
Also er hat das nochmal kurz zusammengefasst, die einzelnen Fraktionen werden sich eben in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden, in ihrer quasi historischen Entwicklung hin zum Beispiel dann zu einer Art Proto-England oder eben zur Sesshaftwerdung von den Wikingern ausgesehen. And what I was most interested about was how the province system works in this game, and you changed it a little bit. There's still a capital region, and you call them satellite regions, but they work differently a little bit now. Can you explain that?
So in front of Britannia, we wanted to kind of take a look at the provinces, and instead of every settlement being able to build a wall and have a garrison, they're very much focused. The small settlements in a province are more focused on resource gathering, so churches, ports, farms. But your provincial capital, that is still walled, that has a garrison. But to defend the minor settlements, you have to use your armies. But also on the flip side, if you're attacking, you're able to deprive your enemy of resources and force them out of their walls to defend. Mm-hmm.
And what I find interesting is you've put all those satellites into one region, and the capital region is the second region, but the satellites are spread across the neighborhood. So it's different villages, but they are combined in the interface, are combined into one province. And I think this is a very neat idea, and I think you really have to move across the map to be victorious instead of just attacking the capital city, for example.
So, yeah, I mean, it also reflects the time period. This is Dark Ages Britain. Not everywhere was this built up legendary cities, you know. There were loads of very small little towns and villages who were producing stuff, but they relied on these bigger towns to defend them and armies, and that's what we have here, because we're really trying to make you feel like you're immersed in this era of, you know, British history, where you've got the Vikings invading, you've got the Saxons trying to hold on, you've got all these other minor players also trying to take their piece of the pie. Yeah.
Also das Provinzsystem ist halt jetzt ein bisschen anders als vorher. Die kleinen Regionen sind quasi immer noch über die Karte verteilt, aber nicht so wie bislang, dass sie dann quasi eigene kleine Provinzen darstellen, sondern alle der Satellite-Dörfer sind quasi dann zusammengefasst in eine Provinz. Man hat also immer eine Kapitolprovinz und eine für die Satelliten, und das finde ich eine ganz gute Idee. Und in den kleinen Dörfern sind auch wirklich nur rohstoffproduzierende Gebäude möglich und überhaupt nichts in Richtung Army Building und so weiter. And we have another big difference in the game about the recruitment of troops. So it's no longer build up a city, get the such and such a tree, and then build a very good elite unit. It works differently now.
So once again, this is us trying to put you in the shoes of a king in Dark Ages Britain during the Viking invasion and settlement. So when you recruit troops, you no longer do it just by building buildings that give you better troops from to recruit. You have a global pool. And what this global pool means is you can recruit anything from turn one or a little bit further in. But it will take longer for them to return. So elite troops, like the housecarls, these big two-handed axe units, you know, kind of like the vanguard of your army, you can get them, but you can't get many of them, and it takes a long time to get them back. But if you were to recruit loads of farmers with their kind of shields and spears, the weaker kind of bulk units, you can get lots of them, and they replenish very quickly in the pool. And once you've recruited them, everyone is at 25% strength. And this is our way of making you feel like you're mustering your troops. You're bringing them in from the fields. You're training them up. You're giving them armor. You're giving them the training. Then you're putting them in the front line. So you don't just instantly have a ready-made army in turn one. You build them over time, and you feel a lot more attachment to your armies that way. And then if you decide to siege, and you have to break them as quick as possible, you have to rely on your best troops. But then they might take loads of damage, or they might be completely destroyed, and that is going to harm your campaign.
Also das neue Recruitment-System funktioniert so, dass man von Anfang an auf alle Zugriff hat, auf alle Truppentypen, wobei die sich schon noch verbessern lassen durch Forschung, das hat er es nicht erwähnt. Und der Witz ist eben, wenn man die sich dann in die Armee holt, das kostet natürlich immer noch Geld, dann fangen die immer mit 25% Stärke an und man braucht also mehrere Runden, bevor die dann Sollstärke haben. Und wenn man jetzt gleich am Anfang sich halt die besten Truppen, er hat da die Housecarls erwähnt, also die quasi, ja, die Elite-Truppen, die man da so hat, große Axtschwinger, dann kann man das zwar tun, wenn man das Geld dafür aufbringen kann, aber wenn man sie verliert, dann muss man halt auch sehr lange warten, bis man die wieder rekrutieren kann, während man günstigere Speerträger im Prinzip beliebig immer wieder neu reinholen kann in die Armee. Und das finde ich auch also wirklich ein interessantes System. Es geht halt weg von diesem, oh Gott, ich kann pro Stadt nur eine Truppe bauen oder muss teilweise noch rundenlang drauf warten. Und ja, also das hat sich auch für mich ganz gut angefühlt jetzt beim Probespielen. One difficult question about the Total War games always is AI related, because obviously the strategic AI has to do various calculations. It has to act efficiently, but also it should feel like a human opponent. On the other hand, you have the battlefield AI, which, for example, in Empire was very likely to send in their generals as a crack troop and lose them, thereby losing morale. Has everything been done compared to Warhammer Total War 2 in Thrones of Britannia, or is it more or less the same as in that game or in Attila?
So Thrones of Britannia is very much based off the Attila engine. It's an improvement upon that, not just in campaign gameplay AI, but also in performance as well. I'm very happy where it is right now. AI is obviously a massive part of every Total War game. We have one of the most complex strategy games on the market. If it isn't just on campaign, it's also on battle. So there's incredible amount of works that go on for every Total War game to like bring them up to speed. Every battle map you do, everything, you've got to, you know, make sure that something can work around that. So it's something we're always keeping an eye on, always trying to improve upon. And we feel it very much reacts in the way that you would expect it to react. So if you're on the campaign map, it's going to defend where it should, it'll attack you where you can, and it will make decisions based off the best approach, based off its traits. Certain factions might be more focused on being a trusted ally, where others might be more backstabbing, and you can kind of rely on the AI to make that decision, to make it work off its traits. And on the battle map, you know, they're always going to try and come at you in a way it's going to challenge you. They're going to use their cavalry to try and flank you, and they're going to use their heavy infantry and smash that right through your front line.
I notice some factions have very specific kind of traits you see as a player, like the one Sea Viking faction, I think it was xenophobic and also prone to cheat on you, something like that. Don't laugh at me. And this seems to be a way of you giving the player more information about how the AI is supposed to act. But of course, he will expect the AI to act in this way. So do you think it will be able to act in a realistic way? So Vikings will be more prone to attack English factions, for example?
Most definitely. And we focus a lot on trying to make those traits of the factions on the in the diplomacy screen on the campaign to really mean something and make you feel like they are acting to the way they should be. Vikings are incredibly aggressive. they're occupiers, they're raiders, they're invaders. They're here. They haven't got as many friends. They might fight among themselves, but they're most definitely going to fight you as well. If you're a Viking faction, you're not going to have as many allies because no one really is. No one likes an invader and an occupier. The Welsh factions, the Saxon factions, even though the Saxons are more likely to fight among themselves, they have a common thread and they're more likely to work together. But this is all depending on how you approach your campaign and how you want to play it. You can still have bad eggs on every faction that want to stab someone in the back. So that is something that plays out depending on how you're playing.
Ja, ich habe ihn zur KI befragt und natürlich ist alles toll und super, aber es gibt eben nun auch für die verschiedenen Fraktionen verschiedene Traits, wo man zum Beispiel sehen kann, ja gut, die sind feindlich anderen Kulturen gegenüber oder die Wikinger haben per se wenig Freunde und wollen eben englische Gebiete erobern, sind dort als Invasoren eben verschrien und das scheint ein Versuch zu sein. Ob es dann klappt, sieht man spätestens, wenn man selber spielt, vorher wahrscheinlich nicht. Ist halt, dass man das Verhalten der KI besser einschätzen kann. Und ja, das macht erstmal einen sinnvollen Eindruck. Ob es klappt, muss man sehen. One follow-up question regarding this AI trade system. One thing I always hate is if I've got an ally for like 50 or 100 rounds, like dozens or hundreds of years, and for some strange reason I cannot really tell. It's attacking me. Do you try to avoid such behavior, or do you say, well, it's just decided that you are weak because you're waging a war on another front, and now it's the time to get into your back, or do you have some hardwired kind of protect your old alliances code in there in the campaign AI? Do you know that?
I wouldn't be able to say exactly. I mean, from my own playing experiences, I found in Front of Britannia, the AI, you can have very long-term allies. Mm-hmm. So I think you can really trust upon that. But this could also change depending on, it's not the faction you're dealing with, it's the king of the faction you're dealing with. Mm-hmm. And that will change over the course of the campaign. The son of the father might not be as trusting or as amicable as his father. So those are things you might have to keep your eye on. But in most cases, through my own experiences, the AI and your allies will play their part in the grander scheme. We had a game today where our allies joined up with us to attack a settlement. You know, that is the kind of stuff you will see. But sometimes you might get stabbed in the back. Mm.
Ja, und es gibt noch viel mehr zu erzählen zu dem Spiel. Das werde ich dann in einer Preview oder einem Preview-Video tun. Zum Beispiel, was James gerade noch erwähnt hat, dass man eben auch sehr davon abhängig ist bei der Diplomatie, wer gerade König ist, der anderen oder Herrscher, Häuptling, wie auch immer, der anderen Fraktion. Das wird sich auch ändern. Es wird auch ein Influence-System geben, wo dann zum Beispiel ein General zu mächtig wird und sich daraus Rebellionen ergeben können. Also da steckt noch eine Menge drin und ja, ich freue mich drauf, euch in etwa einer Woche mehr zu dem Ganzen erzählen zu können. But for now, I say thank you, James, for taking the time to coming here to Munich today to show us the game and to spend some time with our listeners in the podcast. Thanks very much indeed.
Thank you very much for having me. It's been really nice.
Nach diesem Besuch steht jetzt noch ein letztes Thema an. Wie jede Woche haben wir ein paar User-Fragen, mit denen beginnen wir dann auch mal gleich, nämlich der Kritzo. Oh oh. Er möchte wissen, haltet ihr auch alle brav euer GG-Profil aktuell?
Also immer, wenn man mich daran erinnert, gehe ich dann ganz schnell in den Rechner und ändere ein paar Sachen. Aber nee, ich bin da nicht so ganz gut. Was ich schon mache, ich ändere doch relativ häufig meinen Status, was ich da so gerade tue. Und gucken wir mal mit den Relaunch-Geschichten. Da gibt's ja auch neue Erfolge. Vielleicht lohnt es sich dann wieder mehr, sein Profil up-to-date zu halten. Gucken wir mal.
Ja, ist bei mir so ein bisschen wie mein Schreibtisch. Sollte ich öfter aufräumen? Sollte ich öfter für Aktualität sorgen? alles gesagt.
Vor allem, ihr müsst mal Christophs Desktop anschauen. Also Christoph glaubt nicht an Verzeichnisse, das darf ich verraten, oder?
Das darfst du raten.
Sondern er glaubt daran, wirklich alles auf die Workbench, hätte der Amiga-Fan von 1 gesagt, drauf zu packen. Und das macht natürlich seinen Computer auch quasi kollegensicher, weil man findet eh nichts und dann lässt man es da rumzuspionieren.
Das macht der andere Kollege übrigens auch. Ich glaube, der macht sogar noch intensiver als ich. Ganz toll ist es dann, wenn der Desktop fast voll ist, dann einen Ordner anzulegen, Desktop alt, und da alles reinzuschieben. Ich habe gerade eben vor einer Viertelstunde mal reingeguckt und ich habe Desktop alt in Desktop alt in Desktop alt. Also, aber ich habe Sachen rausgelöscht, also große Dateien und so, also fliegen da immer wieder regelmäßig raus.
Ich sehe schon, das Thema Arbeitsorganisation und Effizienz sollten wir auch mal wieder auf die Tagesordnung setzen. Dann fragt VGamer85, da frage ich dich mal, weil bei mir ist die Antwort relativ offensichtlich, wobei ich sage ja immer wieder, ich habe schon in der Preview etliche Stunden gespielt. Wie viele Stunden hast du, Christoph Heinrich Fendt, mit Kingdom Come Deliverance verbracht bislang?
Also im Speicherstand stand gestern Abend 13,1 Stunden drin, aber es sind bestimmt 2 Stunden mehr, weil ich da in Thallenberg, heißt der zweite Ort, ne? Da, wo du von der Brücke runtergesprungen bist.
Ja, ja, genau.
Ja, genau, da wollte ich halt durch das Tor raus und der Wächter, der sagt halt, ja, wenn du aussiehst wie eine Wache, dann kommst du hier raus. Habe ich auch gemacht und komme bei ihm an, sagt, ah, super, jetzt siehst du aus wie eine Wache oder was auch immer er sagt, aber er macht das Tor nicht auf und das habe ich mehrmals versucht.
Nein, du hast falsch gespielt, du warst zu ungeduldig, du hast nicht die Texte durchgelesen.
Würde ich dir grundsätzlich recht geben, aber ich habe es ja hier auf dem PC auch gespielt und da habe ich es in genau derselben Art und Weise gemacht und da hat es funktioniert.
Ja.
Doof, ne?
Ja, ich hoffe echt, ich habe da mehr Glück als fast alle anderen, die bislang darüber berichten. Dann fragt Darth Bubi.
Genau. Werdet ihr, nur falls es Zeit und Ressourcen zulassen, Elite Dangerous demnächst einen Kontrollbesuch abstatten? Seit Release hat sich ja einiges getan.
Ja, ich glaube, der Zug ist echt abgefahren. Ich hatte ja das so etwa 100 Stunden gespielt in diesem Jahr, wo es rauskam. Und zwar überwiegend mit so einer späten Pre-Version. Und war wirklich da drin, hatte echt meinen Spaß. Hatte mehrere Raumschiffe und also war wirklich schön. Und dann gab es irgendwie durch Weihnachten eine Pause und dann habe ich nochmal versucht, mit VRs zu spielen, habe es dann deswegen nochmal 1-2 Stündchen angeguckt und dann wieder lange Pause, dann wollte ich es nochmal spielen und ich wusste nicht mehr, wie ich das Raumschiff bediene. Ich habe 1-2 Kämpfe gehabt mit Spielern, noch weniger Sonne als sonst gehabt. Und mittlerweile sind da, glaube ich, 2 Jahre vergangen, jetzt kommt diese neue Season da raus und ich bin ja auch überhaupt nicht in der ganzen Lore drin und was da passiert. Und ehrlich gesagt, ich glaube, das Raumschiff ist abgeflogen. Obwohl ich, ganz ehrlich, mich reizt es immer wieder. Und wäre ich 30 Jahre jünger, hätte 30 mal so viel Zeit wie heute privat, dann wäre das wahrscheinlich mein Spiel. Insoweit, das ist wirklich etwas, wo wir uns über einen kundigen User-Artikel oder sogar eine User-Artikel-Serie sehr freuen würden, um uns da auf dem Laufenden zu halten. Ja, und letzte Frage.
Vom Jonas ZG. Ich bin gerade auf das alte GG-Abo-Magazin 3 2012 gestoßen. Die Zahl des Monats war 348, was damals die Anzahl der Abos war. Wie ist denn der aktuelle Stand an Premium-Enden?
Ja, der ist größer, aber auch nicht ein Vielfaches größer. Und ich deute ja diesen Wert an ab und zu, aber ich werde ihn nicht sagen. Und ehrlich gesagt, letzten Endes, weil er viel geringer ist, als ich ihn mir wünschen würde. Und darum halten wir da den Deckel drauf und rufen jeden möglichen Premium-Interessenten aus auf, mach doch ein Premium-Abo. Und mal sehen, vielleicht hilft auch da der Relaunch etwas, um das weiter zu stärken. Wir nehmen, glaube ich, niemandem was weg. Doch, die Viertelstunde könnten wir wahrscheinlich nur noch abo-exzessiv machen. Aber wir machen in Verbindung mit den Neuerungen eine Sache oder sogar 2 Sachen im Detail, die wir den Abonnenten vorenthalten werden. Nein, umgekehrt, nicht Abonnenten vorenthalten werden. Ja, und dann haben wir durch das eingeschobene Interview mit dem James doch wieder ordentlich lange Folge und langweilen unsere User nicht weiter mit unserem Gebrabbel, sondern sagen,
bis zur nächsten Woche.
Tschüss. Tschö.
Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.